Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Heute ist es soweit. Heute vor 500 Jahren, am 12.10.1492, hat die Geschichte endgültig ihren Knacks abbekommen. Christoph Kolumbus hat Amerika für die Zivilisation entdeckt und damit die Neuzeit im Lauf der Geschichte auf den Weg gebracht. 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Herrschaft und Technik und Herrschaft durch Technik. Wir haben heute trotzdem keinen besonderen Beitrag zur Entdeckung Amerikas. Woran es aber liegt, dass in Anführungszeichen die Zivilisierten immer in Anführungszeichen die Unzivilisierten entdecken und nicht etwa umgekehrt, und warum die NASA auf der Suche nach fremdem Leben im All immer noch im Dunkeln stochert, darüber und über die Probleme von Herrschaft und Technik überhaupt könnt ihr im Info von Radio Dreieckland immer mehr oder weniger erhellende Beiträge hören. Heute haben wir Folgendes auf der Themenliste. Längerich. Vor 36 Jahren, also 1956, wurde der Stoff 2378-TCDD in Worten Tetrachlorid-Dibenzo-Pedixoin entdeckt und damit auch dessen außergewöhnliche Giftigkeit. Schweigen wurde angeordnet, da er als militärischer Kampfstoff in Frage kam. Erst 1976, mit der Katastrophe von Seveso, wurde das Schweigen gebrochen. Der Chemieunfall machte diesen Stoff unter der Kurzbezeichnung Dioxin weltbekannt. Salzsäuregas und eben dieses Dioxin wurden vergangene Woche bei einem Großbrand in dem Kunststofflager einer Recyclingfirma in Westfälischen Längerich freigesetzt. Die Bevölkerung musste evakuiert werden und bei den Behörden wusste die rechte Hand nicht zu tun, was die linke ohnehin nicht zu tun weiß. So wurden zum Beispiel von den offiziellen Stellen ständig wechselnde Dioxinmesswerte veröffentlicht, Verwirrung perfekt. Wir führten vergangenen Freitag ein längeres und ausführlicheres Gespräch mit dem Greenpeace-Mitarbeiter Manfred Krauder, der AG Chemiekampagne aus Hamburg, der bei den Dioxinmessungen, die Greenpeace in Längerich durchgeführt hat, dabei war und der auch allgemeine Informationen über das Ultragift geben kann.
Nächstes Thema: Kurdistan. In Kurdistan läuft die türkische Mordmaschinerie zurzeit auf Hochtouren. Wir haben ein Interview mit einem Kurden über die derzeitige Lage dort geführt.
Die ersten Wahlen in Angola seit Beendigung des 16-jährigen Bürgerkriegs sind jetzt gelaufen. Wie geht's weiter? Dazu ein Bericht an dritter Stelle des Infos.
Am vergangenen Wochenende fand hier in den Räumen von Radio Dreieckland der bundesweite Querfunkratschlag diverser freier Radios und Radioinitiativen statt. Wir wollen mit einigen Teilnehmerinnen und Organisatorinnen in einem Studiogespräch auf Verlauf und Ergebnisse dieses Treffens zurückblicken.
Das Problem, Bewegungsnähe, linke Inhalte und ein gewisses Maß an Professionalität miteinander zu verbinden, beschäftigt viele freie Radios, unter anderem auch Radio Dreieckland. Konkretautor Oliver Tholmein hat Erfahrungen sowohl in bürgerlichen wie in linksalternativen Medien gesammelt. Über die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, sprach mit ihm die Kulturredaktion von Radio Dreieckland. Im Studio sind wir erreichbar unter der Telefonnummer 31028.
Vor 36 Jahren, 1956, wurde der Stoff 2378-TCDD, Tetrachlorid-Dibenzo-P-Dioxin, in Worten entdeckt und damit auch dessen außergewöhnliche Giftigkeit. Schweigen wurde angeordnet, da er als militärischer Kampfstoff in Frage kam. So findet sich 1973 noch nichts in der gängigen Chemieliteratur über diesen Stoff. Dies änderte sich im Jahr 1976. Die Katastrophe von Seveso machte diesen Stoff unter der Kurzbezeichnung Dioxin weltbekannt.
Alles mit Bril abwaschen. Nordrhein-Westfalens Umweltminister Matthiesen und seine Dioxinexperten geben Entwarnung. Erleichterung und Misstrauen auf Bürgerversammlung.
Großreine machen in Lengerich. Und Umweltbundesamt kritisiert Anweisungen der örtlichen Behörden.
Lengerich immer noch von Dioxin bedroht.
Verwirrung nach der Dioxinentwarnung in Lengerich.
Wieso ist jetzt alles doch nicht so schlimm?
Schlagzeilen der Tagespresse dieser Woche. Ein perfektes Verwirrspiel um eine Brandkatastrophe im westfälischen Lengerich. 3 Tage wütete in einem Kunststofflager einer Recyclingfirma ein Großbrand. Salzsäure, Gas und Dioxin wurden freigesetzt, die Bevölkerung wurde evakuiert und die bei den Behörden wusste die rechte Hand nicht zu tun, was die linke Hand ohnehin nicht zu tun weiß. Am gestrigen Donnerstag reiste Greenpeace an, um in Lengerich selbst Dioxinmessungen vorzunehmen und um dem Spuk um ständig wechselnde Messwerte der offiziellen Stellen eigene Messwerte entgegenhalten zu können. Wir führten heute ein längeres und ausführlicheres Gespräch mit dem Greenpeace-Mitarbeiter Manfred Krauder der AG Chemiekampagne aus Hamburg, der selbst bei den Messungen dabei war und der auch allgemeine Informationen über das Ultragift Dioxin geben kann.
Also in Lengerich liegt in der Nähe von Osnabrück, im westfälischen Lengerich, kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem großen Kunststoffbrand, und zwar in der Firma Microplast. Microplast ist eine Plastikrecyclingfirma. Auf dem Gelände lagerten wahrscheinlich 5.000 bis 10.000, manche Schätzungen gehen auch drüber hinaus, Tonnen Kunststoffe, die Hälfte davon wahrscheinlich PVC. Beim Brand verbrannten natürlich der größte Teil dieser Kunststoffe. Eine riesige Wolke, zu der Zeit war Wind aus Nord-Nordwest, eine riesige Wolke zog mit einem stürmischen Wind über den Ort bis hin zu Nachbarorten und tüllte die ganze Nachbarschaft inklusive der benachbarten Firmen und der benachbarten Leute zuerst mal in eine Salzsäurewolke. Ich war gestern selber dort, habe vor Ort auch Proben entnommen, habe mit Leuten geredet. Die haben mir das so geschildert, dass sie zum Teil auf die Straße gerannt sind, brennende Brocken fielen vom Himmel. Sie wollten die austreten, plötzlich kam da eine Gaswolke, so eine Salzsäure-Gaswolke, die Luft blieb weg und eine Person hat mir gesagt, ich habe es kaum ins Haus geschafft, habe mir das Taschentuch vor den Mund gehalten, der Hals ging zu, mit Mühe und Not kam ich noch ins Haus. Es ist also kein Wunder, dass bei diesem Brand 30 Menschen schwer verletzt wurden. 3 Feuerwehrleute mussten sogar in die Intensivstation und waren hier um ihr Leben bedroht. Und es ist eigentlich mal verwunderlich, wenn man PVC sich so ansieht, das ist ein ganz normaler Kunststoff, wenn man ihn in den Händen hält, dass der solche Auswirkungen haben kann. Und über die Hauptauswirkungen des Dioxin haben wir da noch gar nicht geredet. Die Salzsäure entsteht beim Verbrennen von PVC deswegen, weil dieser Kunststoff 57% Chlor enthält. Dieses Chlor verbrennt zu Salzsäure und das 1 Kilo Salzsäure werden auf die Weise 600 Gramm etwa konzentrierte Salzsäure, die in dem Fall bei dem Feuer in die Luft ging. Und wenn man sich die Umgebung anguckt, dann sieht man auch, was die Salzsäure angerichtet hat. Es sieht so aus, als hätte sich ein Giftnebel über die ganze Gegend gelegt und die Gegend abgetötet. Die Bäume sind tot. Die Blätter hängen dürr an den Bäumen und das ist nicht wegen Herbst, sondern in der Tat durch die Verätzung. Alle Pflanzen im Garten sind tot. Der Rasen in den Gärten, in den Vorgärten ist rabenschwarz. Sogar die Metalle sind verätzt worden. Kupferdachrinnen sind plötzlich knackegrün. Die Messingtürklopfer an den Türen dort bei einigen Leuten, die Klingelschilder sind verätzt, werfen braune Blasen, werden grünlich. Alle Eisenteile sind völlig verrostet. Selbst lackierte Eisenteile, Briefkästen werfen unter dem Lack Blasen. Es ist also ein verheerender Anblick, wenn man das vor Ort sieht. Nur das eigentliche Gift, das längere Wirkungen haben wird als die Salzsäurevergiftung, das ist das Dioxin. Und aus Erfahrung mit PVC-Bränden weiß man, dass wenn PVC brennt, sehr große Dioxinmengen entstehen können. Man geht davon aus, bei Untersuchungen, dass pro Kilogramm PVC etwa 50 Mikrogramm Dioxin, TEQ, man sagt es immer dazu, um dann eine Norm zu haben, auf Seveso-Dioxin, entstehen können. Das ist etwa das 5-Millionenfache dessen, was ein erwachsener Mensch täglich laut Bundesgesundheitsamt noch aufnehmen können soll. Ich sage auch hier angeblich aufnehmen können soll, ohne dass ihm etwas passiert. Und die Basis für das sogenannte Acceptable Daily Intake, also eine Größenordnung, bei der eben das Bundesgesundheitsamt glaubt, bei dieser Menge passiert uns nichts. Ich zweifle diesen Grenzwert natürlich an, denn für Dioxin gibt es keine sicheren Level. Dioxin ist bekannt als ein krebserregender Stoff. Dioxin ist immuntoxisch und es ist keinem Toxikologen gelungen, hier irgendwo eine Wirkungsschwelle zu finden. Das heißt, in niedrigsten Dosen, in niedrigsten vorstellbaren Dosen wirkt dieser Stoff schon. Um hier ein Beispiel zu sagen, das Immunsystem wird durch Dioxine bereits im sogenannten PPQ-Bereich geschädigt. Das ist ein Bereich, der selbst für Chemiker, für Analytiker absolut unüblich ist. Auf die Zeitachse übertragen wäre ein PPQ eine Sekunde in 3,2 Millionen Jahren.
Vielleicht fügst du da mal ein, was PPQ ist.
PPQ ist Parts per Quadrillion. Das ist halt so eine Konzentrationsgröße. Und man kann sich die eigentlich gar nicht vorstellen, so wenig wie man sich eigentlich eine Sekunde in 3,2 Millionen Jahren vorstellen kann. Aber eben weil Dioxin in diesen Größenordnungen, in diesen winzigsten Konzentrationen schon wirkt, ist Dioxin ein solches Ultragift, als dass es auch bekannt ist. Wie gesagt, hier verbrannte nicht ein Kilo PVC, sondern einige hundert bis einige tausend Tonnen PVC. Und es ist davon auszugehen, dass hier sehr große Dioxinmengen entwichen sind, entstanden sind und auch in der Gegend noch zu finden sein werden.
Welche Gesundheitsschäden hat Dioxin zur Folge?
Das ist so, wenn hohe Dioxinkonzentrationen auftreten, gibt es akute Gesundheitsschäden. Das heißt, es gibt eine sehr schnelle Wirkung. Man sieht es vor allem, wenn Chlorakne auftritt. Das ist Seveso so gewesen, ist auch bei den Böhringer Arbeitern hier in Hamburg so gewesen, dass die Leute einfach verunstaltet wurde. Die eigentlichen, die schlimmsten Wirkungen von Dioxin, die kommen aber erst Jahre später. Krebs zum Beispiel kann 20 Jahre dauern, bis er auftritt. Und auch die Immunschäden, die kommen nicht von heute auf morgen. Das geht relativ langsam unter Umständen. Aber auch ganz andere heimtückische Wirkungen gibt es bei Dioxin. Zum Beispiel wird die Entwicklung des Kindes im Mutterleib geschädigt. Es kommt zu Missbildungen bei Kindern, wie man das auch schon seit langem weiß vom Dioxin. Auch in Vietnam hat man das ja beobachtet als Agent Orange, ein dioxinhaltiges Entlaubungsmittel, das versprüht wurde von den Amerikanern, dass dort solche Missbildungen aufgetreten sind. Also ein äußerst heimtückisches Gift, die giftigste synthetische Chemikalie, die man überhaupt kennt. Dioxine nun entstehen eigentlich gar nicht beabsichtigt. Es gibt kein Chemieunternehmen, das die herstellt, um Dioxine zu bekommen. Dioxine sind Nebenprodukte. Sie können also bei der Produktion entstehen als Nebenprodukt und dann das Produkt verunreinigen. Das ist so gewesen bei den ganzen Holzschutzmitteln zum Beispiel. Da gibt es auch im Moment einen Prozess in Frankfurt, wo diese Sache geklärt werden soll mit den Schuldigen. Pentachlorphenol also, dass hier Dioxin verunreinigt war. Deswegen sind die meisten Holzschutzmittelgeschädigten auch Dioxingeschädigte. Dioxin verunreinigt sind aber zum Beispiel auch sehr viele Farbstoffe. Ein Beispiel sind hier die sogenannten Dioxazin-Farbstoffe. Das sind Farbstoffe mit einem sehr schönen, eigentlich sehr schönen blau-lila Ton, der aber sehr hoch Dioxin verseucht ist. Und mit diesem Farbstoff werden Textilien gefärbt, aber auch nach wie vor zum Beispiel diese lila Kerzen, die man so im Laden bekommen kann. Und ich kann nur warnen, diese Kerzen auch abzubrennen. Erst Untersuchungen, die ein paar Wochen alt sind, erst zeigen, dass hier extrem hohe Dioxinkonzentrationen in der Raumluft entstehen können. Das sind nur zwei Beispiele für die Dioxinverunreinigung von Produkten. Die Hauptdioxinquelle ist allerdings die Verbrennung von chlorhaltigen Produkten. Da entstehen die Dioxine im Verbrennungsprozess und das kann ganz normal beim Kabelbrand sein, wenn der Fernseher anfängt zu qualmen. Das kann in der Müllverbrennungsanlage sein, selbstverständlich. Und es kann wie im Fall von Lengerich sein, wenn sein Kunststofflager abbrennt. Da entwickelt dann das Chlor seine tödliche Potenz. Das Chlor steckt hier eigentlich relativ harmlos. Erstmal in irgendeine Chemikalie, in den Kunststoff drin. Nur das Zeug darf nicht brennen. Ich glaube allerdings nicht, dass es uns gelingen wird, Feuer abzuschaffen. Wenn wir also nicht dioxinvergiftet werden wollen, müssen wir diese Chemikalien abschaffen.
Musik.
Oft wird in der Presse Längerich mit der Dioxinkatastrophe von Seveso verglichen. Es gibt allerdings verschiedene Arten von Dioxin. Auch über den alltäglichen Kontakt mit PVC-Stoffen ist der Mensch dem Dioxin ausgesetzt. Inwieweit ein Vergleich zwischen Längerich und Seveso gezogen werden kann, wie die alltägliche Belastung mit Dioxin sich tatsächlich auswirken kann und über die Messungen von Greenpeace vor Ort gestern weiter das Gespräch mit Manfred Krauder.
Also man fasst eigentlich unter Dioxin immer die sogenannten polychlorierten Dioxine und Furane zusammen. Das sagt eigentlich nur den Chemikern was. Das ist eine Gruppe von 210 Stoffen. Wenn man in der Allgemeinheit von Dioxin redet, dann redet man eigentlich immer von dieser ganzen Gruppe an Dioxinen, die umgerechnet wurde auf ein Dioxin, auf das giftigste, nämlich das sogenannte Seveso-Dioxin. Und alle Angaben, die so gemacht werden, sind immer sogenannte TEQ-Angaben. Das sind Toxizitätsäquivalentwerte. Also fast ganz einfach, hier wurden alle Dioxine auf ein Dioxin, auf das giftigste, umgerechnet, sodass man nicht immer die Aufgabe hat, hier 210 verschiedene Dioxine miteinander zu vergleichen. Um auf die Frage zurückzukommen, was hat Längerich mit Seveso zu tun? Längerich ist nicht Seveso, so wie es aussieht. Wenn die Messwerte, die im Moment gehandelt werden, die im Moment veröffentlicht wurden vom Umweltministerium, stimmen, woran ich noch meine Zweifel habe, ich komme da gleich drauf zurück. Die Messwerte, aufgrund derer die Entwarnung vorgestern Abend getroffen wurde, also in der Nacht oder am Abend von Mittwoch auf Donnerstag, sind keinesfalls zureichend gewesen, um die Leute hier wieder in ihre Häuser zurückschicken zu können. Es waren nämlich lediglich 4 Messwerte vorhanden und der nächstgelegene Messpunkt zum Brandort war bereits 600 Meter entfernt von dort. Und aufgrund so einer Messung, die 600 Meter entfernt ist, kann man natürlich unter keinen Umständen Entwarnung geben für Leute, die hier nur 100 oder 50 Meter vom Brandort entfernt wohnen und arbeiten. Und die natürlich, wie es beim Brand natürlich üblicherweise der Fall ist, dort in der unmittelbaren Nähe am stärksten auch mit Dioxin in Berührung kommen können. Deswegen war es unverantwortlich vom Umweltministerium, hier Entwarnung zu geben und die Leute zurückzuschicken in ihre Häuser. Trotzdem glaube ich nicht, dass Längerich die Dimensionen von Seveso erreichen wird. Und ich muss sagen, ich hoffe es wirklich, dass es so abgehen wird. Wir haben, wie gesagt, noch keine Messproben aus unmittelbarer Nähe des Geschehens, aber man hat Erfahrungen mit PVC-Bränden. Es treten in der Tat hohe Konzentrationen auf. Ich habe vorher das Beispiel gesagt, aus einem Kilogramm PVC kann das 1-Millionenfache der Dioxinmenge entstehen, die ein erwachsener Mensch angeblich noch aufnehmen kann, ohne dass ihm was passieren soll. Das ist ja schon eine ganze Menge. Trotzdem wird es nicht die Menge sein, die in Seveso aufgetreten ist. Da hat man eine ganz andere Chemikalie gehabt, das war eine sehr hohe Dioxinkonzentration, aber das tut eigentlich nicht so viel zur Sache. Man muss sich nämlich überlegen, wie die Dioxinkonzentration hierzulande inzwischen aussieht. Es ist so weit inzwischen, dass der Durchschnitt der Bundesbevölkerung, und ich betone das nochmal, der Durchschnitt, den Richtwert des Bundesgesundheitsamtes, den sogenannten Acceptable Daily Intake, bereits um das Doppelte überschreitet. Und das kommt von der sogenannten ganz, in Anführungszeichen, normalen Dioxinaufnahme durch Chlorchemikalien wie PVC und so weiter, weil diese Stoffe eben überall angewandt werden, weil wir wahrscheinlich alle irgendwo PVC zu Hause rumliegen haben, ob wir es wissen oder nicht, oder ob wir es versucht haben zu vermeiden oder nicht, man erkennt es ja auch gar nicht so gut. Diese Kunststoffe, aber auch chlorierte Lösemittel oder Chlorkautschuk oder FCKW, diese ganzen Chlorchemikalien sind im Verkehr, werden von der chemischen Industrie verkauft. Die werden uns einfach untergeschmuggelt und irgendwann gehen diese Zeitbomben, die da ticken, hoch, nämlich immer spätestens dann, wenn es brennt. Und das kann in der Müllverbrennungsanlage sein. Ein Drittel unseres Mülls kommt ja inzwischen fatalerweise in solche Anlagen. Oder wenn es zu ganz normalen, sage ich mal, Wohnungsbränden kommt, das passiert nämlich auch 200.000 Mal im Jahr in Deutschland. Auch da entwickelt dann Chlor seine tödliche Potenz, wird freigesetzt und führt zur Dioxinentwicklung. Und um hier einen Riegel vorzuschieben und von dieser inzwischen schon so hohen Grundbelastung, die ich gerade erwähnt habe, doppelte der akzeptable Menge wegzukommen, muss ein Ausstieg aus der Chlorchemie her. Ich komme nochmal kurz zurück auf Längerich. Wenn nun dort Menschen leben, die, wie wir alle, so durchschnittlich schon sehr hoch dioxinbelastet sind und wer noch zusätzlich durch eine hohe Dosis mit Dioxin belastet, wie es eben bei dem Brand der Fall war, hier wurden Dioxine freigesetzt, dann besteht hier akute Gefahr für die Gesundheit der Leute dort. Und ich mache mir Sorgen darum, wenn hier Politiker einfach die Leute wieder in ihre Häuser zurückschicken, ohne dass sie hier ordentlich geprüft haben. Das war für uns Anlass, gestern selbst vor Ort hinzufahren. Wir haben ad hoc ein Dioxinlabor gefunden, die Untersuchung machen konnten. Wir haben gestern Abend noch dort Proben entnommen, direkt an der Brandstelle, in den Hallen, in denen es gebrannt hat und in der Umgebung. Wir werden jetzt selber die Untersuchung durchführen. Das ist eine Untersuchung, die relativ zeitaufwendig ist. Wir rechnen deswegen nicht vor Donnerstag mit Ergebnissen. Wenn wir die Ergebnisse haben, werden die natürlich sofort der Öffentlichkeit mitgeteilt. Ich traue der Entwarnung, die im Moment in Längerich gegeben wird, nicht.
Im letzten Teil des Gesprächs mit Manfred Krauder von der AG Chemiekampagne von Greenpeace Hamburg geht es um die Forderungen, die Greenpeace in Bezug auf die Dioxinbelastbarkeit stellen. Können unter den gegebenen Voraussetzungen PVC-Produkte bzw. dioxinverursachende Stoffe überhaupt noch zugelassen werden? Oder gibt es Beispiele für absolute PVC-Vermeidung?
Greenpeace hat nur eine Forderung, die heißt, konsequent muss sein, Ausstieg aus der Chlorchemie. Es gibt keine Möglichkeit, dieser Dioxingefahr vorzubeugen, solange diese Stoffe im Umlauf sind. Wir können Feuer nicht vermeiden, es wird immer wieder Brände geben, so gut auch die Vorkehrungen sein mögen und so gut auch die Gewerbeaufsichtsämter solche Betriebe kontrollieren mögen, es wird leider immer wieder solche Feuer geben. Was man aber tun kann, ist, man muss diese Stoffe einfach verbannen, die zu solchen fatalen Folgen führen wie PVC. Unsere Forderung heißt deswegen an die chemische Industrie, vor allem an die 7 PVC-Produzenten, die in Deutschland hier verantwortlich sind, für solche Ereignisse wie in Längerich und wie sie auch anderswo hier laufend auftreten, ohne dass es zu so einer großen Reaktion, zu einer großen Öffentlichkeitsaufmerksamkeit kommt. Hier muss ausgestiegen werden. Das ist unser Aufruf an die Firmen BASF, an die Firma ICI, an die Firma Wacker, Solval, an die Firma Buna, auch in 9 Bundesländern wird PVC produziert, an die Firma Höchst, an die Firma Hüls. Stoppen Sie Ihre PVC-Produktion oder Sie werden uns weiterhin vergiften. Und wir als Bürger müssen zusehen, dass hier auch ordentlich Druck gemacht wird gegenüber diesen Firmen. Und was man tun kann ist, man kann natürlich beim Einkauf auf PVC verzichten. Man kann zum Beispiel auch auf chemische Reinigung verzichten, wo chlorierte Lösemittel angewandt werden, die ähnliche Gefahren mit sich bringen. Man kann natürlich aber auch als Kommune und als Industrieunternehmen sehr viel tun und da gibt es zum Glück inzwischen auch sehr vielversprechende Ansätze. Es gibt hierzulande inzwischen etwa 80 sogenannte PVC-Ausstiegskommunen, die aus Umwelt- und Gesundheitsgründen gesagt haben, wir nehmen kein PVC mehr auf in unsere öffentliche Beschaffung, wo wir es ersetzen können. Und dieser Ersatz, der geht inzwischen sehr gut. Beispiel ist Bielefeld. Dort wurde PVC zu 90% ersetzt. Und ich bin auch optimistisch, dass die restlichen 10% in absehbarer Zeit hier auch ersetzt werden können. Ich sehe aber große Hindernisse, vor allem von Seiten der chemischen Industrie, die hier mit aller Kraft an diesen tödlichen Produkten festhält und sich nicht schämt, solche Firmen, die solche Schritte gehen, auch zu verklagen vor Gerichten wegen Produktdiskriminierung oder weil sie hier eine Kennzeichnung PVC-frei machen, die ihnen nicht passt, weil sie zum Beispiel Verkehrsschild genommen haben. Und auf irgendwelche Schlichen kommen die dann doch wieder dazu, dass diese Firmen solche einfach sich positiven Schritte unterlassen oder die zumindest nicht mehr auch ausweisen, was natürlich sein muss, damit man sich als Verbraucher orientieren kann.
Wie soll sich eine Landesbehörde oder gerade auch eine Stadtbehörde dann in einem Unglücksfall verhalten? Hat also jetzt konkret in Längerich die Stadtverwaltung übertrieben gehandelt, dass sie die ganzen Bewohner aus den Häusern evakuiert hat?
Im Gegenteil. Man kann hier nicht vorsichtig genug sein. Also ich persönlich glaube, dass man hier ruhig hätte großzügiger evakuieren müssen. Ich habe erfahren vor Ort, dass hier auch in Nachbarorten Leute in Atemnot gelitten haben, dass Leute hier total brennende Augen hatten, dass hier auch Schäden aufgetreten sind an der Vegetation. Hier muss man sehr rasch handeln. Und hier kann ich mir, wenn man so einen Vergleich hat, zu Längerich gar nicht vorstellen, was hier auf die Gemeinde Längerich noch zukommt.
Eine neue Stufe der Auseinandersetzung gab es in den letzten Tagen in Kurdistan. Das türkische Militär greift nach wie vor kurdische Städte an, aber hinzugekommen ist auch ein Angriff von irakischen Kurden, quasi um die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, in die Zange zu nehmen. Kannst du vielleicht kurz die Situation, die es im Moment gibt, in Kurdistan berichten?
Also in Kurdistan herrscht ein totaler Krieg und zum Ausdruck gebracht haben, ist ein schmutziger Krieg, den man überhaupt damit nicht rechnen kann, wann, wie das kommt und dass plötzlich werden Menschen umgebracht und zum Beispiel wie vor einem Monat in Stadt Schirnak, Provinz Hakkari, wurde der Stadt tagelang unter dem Beschuss gehalten und viele Menschen sind halt umgebracht, also ermordet worden. Und dann am 1. Oktober hat dann eine neue Division wieder in Kurdistan angefangen. Die türkische Regierung hat wieder die kurdischen Dörfer und Städte angegriffen, zum Beispiel in Provinz Diyarbakir, Stadt Kulp, in Provinz Bitlis, Dorf Civizlidale. Die haben über Hunderte von Menschen umgebracht und mehrere Menschen wurden festgenommen. Und an anderer Seite, also parallel mit diesem Massaker in Türkei-Kurdistan, hat die türkische Regierung durch eine langfristige Planung und die Verträge zwischen irakischen Kurden und türkischer Regierung, die man auch das weiß, dass sie seit 1991, dass die irakische Kurden mit türkischer Regierung zusammenarbeiten. Und das hat auch letzte Woche den Kampf, wie man das sagt, zwischen die Kurden selber halt angefangen.
Zugespitzt auch.
Ja.
Ihr ruft nun zu einer Demonstration auf, mit diesem Hintergrund, den du gerade berichtet hast. Für den kommenden Mittwoch um 15 Uhr in Freiburg beginnen Bertholdsbrunnen. Was soll der Zweck dieser Demonstration sein?
Der Zweck dieser Demonstration ist, dass wir die Menschen, hier lebende Menschen, die deutsche Bevölkerung aufmerksam zu machen, dass sie ihre Regierung daran zwingen, dass sie halt die Waffenlieferung zu stoppen, weil die kurdischen Menschen werden mit deutschen Waffen umgebracht, getötet. Das hat auch Deutsche Rechtsanwälteverein oder Kammer durch ihre Delegation Untersuch in Stadt Kulp festgestellt, dass wieder die deutsche Panzer und deutsche Kalaschnikow, also mit Munition halt und die FAN standen Kalaschnikow gegen die Kurden eingesetzt wurde. Und gleichzeitig, dass wir halt diesen Krieg zwischen die Kurden selber zu stoppen und dass wir halt das deutlich machen, dass der KDP, irakische demokratische Kurdistan, also der Partei unter der Führung Mesut Barzani und PUK, Patriotische Union Kurdistan unter der Führung Jalal Talabani, nicht für ein freies Kurdistan und nicht für die Interesse des Volkes, sondern für ihre eigene Interesse und ihre Stamme, ihre Sippen halt Kriege durchführen, und dass die heute zum Beispiel gegen die PKK einen Kampf angefangen haben, und das wurde, dieser Krieg wurde von der türkischen Regierung durchgeführt.
Und ihr wollt nun insbesondere auch die deutsche Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, was in Kurdistan passiert, und dafür auch sensibilisieren, dass auch die deutsche Öffentlichkeit sich um diese Auseinandersetzung, die neue und zugespitzte Auseinandersetzung in Kurdistan, kümmern soll.
Ja, das ist unser Ziel. Also gibt es in verschiedenen Ländern Kriege, und wie man das auch sieht, das ist auch Realität, dass die deutsche Bevölkerung für verschiedene Kriege Sensibilität hat und Verständnis hat, und dass die ihre Regierung halt auch protestieren. Aber in Kurdistan, das wurde direkt mit deutschen Waffen und deutsches Geld der Krieg durchgeführt, und wir wollen halt die Bevölkerung, auch wie Sie gesagt haben, aufmerksam zu machen und dass sie auch was unternehmen in dieser Richtung.
Und ihr fordert alle auf, sich an dieser Demonstration zu beteiligen, allerdings ist es nachmittags um 15 Uhr.
Ja, selbstverständlich, also wir wollen halt die Persönlichkeiten und die Institutionen und also Gruppierungen sich in dieser Demonstration beteiligen, aber die Uhrzeit, also wir müssen auch so geben, weil noch Menschen, die kurdischen Menschen, die von anderen Städten kommen, dass die dann also keine Schwierigkeiten haben, meine ich, weil die Städte ein bisschen entfernt sind.
Die Demonstration ist angemeldet bei der Ordnungsbehörde und wird am Bertholdsbrunnen beginnen.
Ja, also wir haben die Genehmigung auch und wir haben schon angemeldet, die Demonstration ist eine offizielle Demonstration.
Bei den ersten Wahlen in Angola nach Beendigung des 16-jährigen Bürgerkriegs hat sich die linke Regierungspartei MPLA des Präsidenten Dos Santos durchsetzen können. Mit 60% für die MLPA fiel das Ergebnis recht deutlich aus. Die frühere rechtsgerichtete Rebellenorganisation UNITA kam nur auf runde 20% der Stimmen. Tja, welche Bedeutung hat dieses Wahlergebnis für die weitere politische Entwicklung in Angola? Wir führten heute Nachmittag ein Telefoninterview mit einem, der sich schon länger mit Angola beschäftigt, mit Frieder Wolf.
Die Wahlen jetzt am 29. und 30. September in Angola waren, glaube ich, schon dadurch ein großer Erfolg für das angolanische Volk, dass sie stattgefunden haben. Und denn es gab wohl doch ernsthafte Versuche, sie im Vorfeld abzublasen von Seiten der UNITA, die sie dann auch verloren hat. Und es war ein noch größerer Erfolg, dass es tatsächlich gelungen ist, gegen alle Widerstände, vor allen Dingen auch wiederum der UNITA, zu erreichen, dass wirklich etwa 4,8 Millionen Wahlberechtigte erfasst waren in den Wählerregistern, mit mehr Anstrengung und mehr Zeit wären es vielleicht 5 Millionen geworden, aber es sind wirklich fast alle potenziell wahlberechtigten Angolas erfasst worden. Die Wahlen selber waren insofern eine sehr eindrucksvolle Sache, als sie von den Angolanern sehr ernst genommen wurden. Es gab über 90% Wahlbeteiligung und in einem sehr friedlichen und auf Versöhnung und Frieden orientierten Geist auch durchgeführt wurden. Das haben alle internationalen Beobachter aus dem ganzen Land beobachtet, wie diszipliniert und geduldig, auch trotz aller organisatorischen Pannen und Schwierigkeiten im Einzelnen, die Angolaner diesen Prozess durchgezogen haben und wie weit es auch möglich war, zwischen den verschiedenen Parteienvertretern, die ja als Aufpasser bei den in den Wahllokalen und auf den Auszählungstischen und so weiter dabei waren, da wirklich eine Kooperation zustande zu bringen. Also insofern war die Durchführung der Wahlen ein erfolgreiches Referendum für den Frieden. Man weiß, inzwischen hat die UNITA, die noch in der Nacht nach der Wahl um morgens früh um 3:30 eine Pressekonferenz einberufen hat, um ihre Siegesmeldungen zu verbreiten, erklärt, weil sie nicht gewonnen habe, deswegen müsse die Wahl gefälscht sein. Aber das ist bei dem Wahlverfahren und nach Ansicht aller Beobachter überhaupt nicht denkbar, dass hier jetzt im größten Umfang Fälschungen vorliegen. Es sind auch keine Stimmen verloren gegangen, es sind auch die Stimmen mit Unterschriften von UNITA-Vertretern ausgezählt und sozusagen festgehalten worden. Also von da aus denke ich mir, ist es die schlichte Überlegung, dass Savimbi, wie das ein Journalist gesagt hat, die Wahlen als ein Orakel betrachtet, das er bestellt hat, und wenn es gegen ihn ausfällt, muss eben schwarze Magie im Spiel sein und deswegen müssen die Wahlen eben falsch sein.
Wird die UNITA denn den Wahlausgang letztendlich akzeptieren?
Ich denke, sie hat letztendlich keine Alternative. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass bis dahin, bis das geschieht, noch sehr viel Schaden angerichtet werden kann. Das kann auch dieser Eskalationsprozess, der praktisch gleich am Abend der Wahl begann, wo ja noch ein Wächter vor dem Haus des Vizeinnenministers, der in der Nachbarschaft von Savimbis requirierten Haus im Villenviertel von Luanda wohnt, von UNITA-Milizen erschossen worden ist und 2 weitere gefangen genommen wurden. Also da war schon das erste Ereignis. Es ist jedenfalls wohl so, dass alle Kräfte national, also in Angola und im internationalen Raum dabei sind, auf die UNITA einzuwirken, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Und es gibt ja auch immer noch das Angebot, das nicht zurückgezogen worden ist, von der MPLA und dem Präsidenten Dos Santos, jetzt eine Regierung des nationalen Konsenses zusammenzustellen unter Einschluss von Persönlichkeiten, die das Vertrauen der UNITA genießen. Und ich denke mir, das ist der Weg, der letzten Endes aus dieser gefährlichen Situation allein herausführen kann.
Eine Reaktion der UNITA auf dieses Angebot gab es aber bisher noch nicht.
Da gibt es bis jetzt keine Reaktion. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die UNITA Schwierigkeiten hat, sozusagen ihren internen Meinungsbildungsprozess zu führen, in dem Maße, wie Savimbi persönlich und alleine und auch mit ein paar Familienangehörigen die Spitze der UNITA kontrolliert. Ich denke mir schon, es gibt eine Reihe von Indizien, dass es innerhalb der UNITA da heftige Debatten darüber gibt, ob das gegenwärtige Verhalten richtig ist. Aber die UNITA als UNITA müsste eben mit Savimbi reagieren und Savimbi hat es vorgezogen, jetzt erst einmal den Konflikt zuzuspitzen. Ich denke mir allerdings, dass auch er weiß, denn ich halte ihn nicht für einen völlig ohne Realitätsbezug agierenden Menschen, dass er von dieser Polarisierung wieder runterkommen muss und eine Einigung mit der MPLA und mit José Eduardo dos Santos finden muss.
Und dann gehst du also davon aus, dass sich die Verhältnisse in Angola weiterhin stabilisieren?
Das kann, wie gesagt, aber noch eine Phase heftiger Polarisierung und das kann auch noch Schäden und Tote kosten. Die Hoffnung, die manche Leute gehabt haben, auch gerade so europäische Intellektuelle, dass in Angola die Versöhnung den Weg nimmt, dass sich eine dritte politische Kraft herausbildet. Diese Hoffnung ist also schon im Prozess des Wahlkampfs, aber jetzt endgültig ad acta zu legen. Das waren, also Leute, die das versucht haben, waren vor allen Dingen Leute, die früher mal bei der MPLA gewesen sind. Es gibt aber ein, zwei kleine Parteien auch, die eher Dissidenten der UNITA sind. Und weder die einen noch die anderen haben irgendwie geschafft, eine relevante Wählerschaft für sich zu gewinnen. Also die Wahl war ganz, stand ganz im Zeichen der Bipolarisierung zwischen MPLA und UNITA.
Querfunkratschlag.
Was ist denn das?
Das ist ein Radiotreffen aller freien Radios und Radioinitiativen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland.
Querfunkratschlag.
Und wann und wo?
Na, heute bis Sonntag bei Radio Dreieckland in Freiburg.
Querfunkratschlag.
Was passiert da?
Wir machen AGs, Workshops, Kaffee trinken und öffentliches Plenum.
Querfunkratschlag.
Ja, soweit ein Jingle von eben diesem Querfunkratschlag, der auch dort erstellt wurde am Freitagmorgen. Es haben sich hier einige Gäste im Studio versammelt, die an diesem Querfunkratschlag teilgenommen haben und auch mit organisiert haben. Die Ulrike, die Uschi und der Holger. Und wir wollen jetzt so in den nächsten 10 Minuten nochmal ein paar Aspekte aus diesem Querfunkratschlag besprechen. Fangen wir am besten gleich mal mit dem Abschluss an. Es gab am Sonntagabend ein Abschlussplenum, wo nochmal die Ergebnisse der AGs, die stattgefunden haben, vorgestellt werden sollten. Dort wurde auch diskutiert, ob man einen bundesweiten Verband von freien Radios und Radioinitiativen gründen soll. Das ist dort diskutiert worden und dann auch abgelehnt worden. Kannst du vielleicht mal sagen, Holger, warum das abgelehnt wurde und was da diskutiert wurde?
Ja, in erster Linie wurde es nicht abgelehnt, das Ganze, sondern vertagt. Das ist aber schon allein ein Zeichen. Also allgemein würde ich sagen, an diesem ganzen Querfunk-Ratschlag, an diesem ganzen Wochenende hat sich gezeigt, dass die Radioinitiative, die aus den neuen Bundesländern und aus den alten Bundesländern in der Hauptsache vertreten war, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind, auf sehr unterschiedliche Wegabschnitte stehen. Dass zum Beispiel wie Anfang der 80er Jahre diese freie Radioassoziation gegründet wurde, so eine spontane oder so eine radikal-revolutionäre Stimmung gar nicht mehr vorhanden war, außer in dieser Gruppe, in dieser Radioinitiative aus den neuen Bundesländern oder in einige von denen, die rechtliche Radioinitiative aus der Bundesrepublik, die zum Teil sehr kurz Sendungen machen oder noch überhaupt keine Sendungen machen, war eher so, wie soll man sagen, naja, der normalen Gegenöffentlichkeit oder so ein bisschen angepasst, so hatte ich das Gefühl. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum zum Beispiel dieser freie Radioassoziation, die jetzt gegründet werden sollte von dieser ganzen Initiative, noch nicht zustande kam. Man musste sich erstmal noch Gedanken machen, ob die Inhalte für freie Radios, die Anfang der 80er Jahre geschrieben und festgesetzt worden sind von der damaligen Radioassoziation, ob die noch so stimme, ob man die so stehen lassen kann oder ob man da was verändern kann. Das war das eine, und zum anderen hatte sehr viele Leute Angst, wenn man sich jetzt schon auf sowas einlässt, sagt man macht so eine Radioassoziation aller freie Radioinitiative aus dem deutschsprachigen Raum, dann könnte das zu sehr zentralistisch werden. Was genau als zentralistisch dort angesehen wurde, das kam in dem Abschlussplenum gar nicht raus.
Jetzt waren ja eigentlich sehr viele Menschen hier in den letzten 3 Tagen aus sehr vielen Initiativen. Könntest du vielleicht, Ruschi, mal so sagen, wie viele denn jetzt überhaupt so teilgenommen haben und wie so die Kommunikation untereinander war?
Ja, also die Zahl habe ich nicht im Kopf, aber ich fand das Ganze.
Ja, also ungefähr 60 haben teilgenommen.
Also 60 Menschen?
Ja, hier. Aus ungefähr so 20 bis 30 Initiativen.
Also ich fand es ganz erstaunlich, ich wusste zum Beispiel vorher überhaupt nicht, wie viele Initiativen es in der Bundesrepublik gibt. Und es waren ja aus Belgien, Wien und der Schweiz noch da.
Oh, ich höre gerade, dass dein Mikro nicht geht. Kannst du vielleicht mal das andere?
Also ich wusste nicht, wie viele Initiativen es gibt. Also ich war total erstaunt, wie breit gefächert Radioinitiativen in der Bundesrepublik, in Österreich, in der Schweiz, was natürlich Radio Lora, die kam, da waren. Und ich fand es erstaunlich, dass die Initiativen eben von selber eigentlich auch nicht gewusst haben, welche Initiativen es gibt. Da gab es welche, die haben gesagt, also sie haben vielleicht 200 Kilometer weiter oder 300 Kilometer weiter nichts von diesen Initiativen gewusst. Oder zum Beispiel in Ulm gab es Radio, die haben eineinhalb Jahre gesendet, ohne zu wissen, nicht gesendet, sondern Trockenradio gemacht, ohne zu wissen, dass es ein Radio Dreieckland gibt. Und das fand ich schon was ganz Beeindruckendes.
Ja, du hast eben auch gesagt, dass so im Vorgespräch, dass für dich auch ein wesentliches Resultat das war, was so auf informeller Ebene stattgefunden hat.
Ja, also es ist nicht nur informelle Ebene, ich habe das auch bezogen auf die Arbeitsgruppen, dass die vertiefte Diskussion meiner Meinung nach, also in den, wo ich da war, nicht so gut lief, aber dass es eben auch daran liegt, dass es ganz unterschiedliche Motivationen und unterschiedliche Niveaus von Informationen und Bedürfnissen gab, also Initiativen, die einfach nur senden wollen, sich zum Beispiel um Struktur noch nicht viel Gedanken machen, welche wie Radio Dreieckland, Lora oder Wien, die sich schon mitten nach einer bestimmten Zeit Erfahrung in einer Neuorientierung befinden und sagen, also es muss irgendwie anders gehen. Und das auf einen Nenner zu bringen in einer Arbeitsgruppe war relativ schwierig. Es blieb dann ein bisschen oberflächlich meines Erachtens. Also was ja nicht schlecht ist, aber also es ging dann also nicht so vertieft. Und was also dieser informelle Gehalt, da lief eben schon viel an Vernetzung und das fand ich aus meiner Sicht den wichtigsten Teil von diesem Kongress, dass Kontakt aufgenommen wurde zwischen den verschiedenen Radios, dass das weiter ausgebaut wird und dass eben einzelne Redaktionen, Musikredaktion oder Stadtteilradio, also weiß nicht was, wo es noch überall war, einfach ganz konkret Arbeitskontakte aufgenommen haben.
Du hast, Ulrike, auch mehrere Arbeitsgruppen angeleitet. Was ist
eine?
Eine? Die Gegenöffentlichkeit-Arbeitsgruppe? Ich dachte zwei. Was waren denn da so deine Erfahrungen damit?
Also wir hatten eine Arbeitsgruppe zur Gegenöffentlichkeit, die so gedacht war als eine Arbeitsgruppe, die die Diskussion vom Freitag vertieft, nämlich so also in einen, was weiß ich, wie auch immer kontroversen Begriff von Gegenöffentlichkeit präzisiert und das anhand der jeweiligen Programme macht. Das war sehr von Radio Dreieckland ausgedacht, denn das ursprüngliche Konzept dachte an so Diskussionen der verschiedenen Bereiche Kultur, Politik und Musik. Und das erste Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war dann, dass die Situation der unterschiedlichen Initiativen derartig unterschiedlich ist, dass also wir erstmal sammeln mussten. Was machen die? Und aus dieser Sammlung ergaben sich eigentlich so 2 Hauptdifferenzen. Das eine wäre die unterschiedliche Erfahrung, also Sendeerfahrung, wo eben so die Spanne reicht von Radios, die noch gar nicht gesendet haben, von Radios, die sogenanntes Trockenradio machen, das heißt quasi vom Dachboden aus in ein Café im gleichen Haus hinunterstrahlen, so mehrere Stunden pro Woche. Und eben dann das andere Extrem wären große Radios, die seit mehreren Jahren senden, wie eben Radio Dreieckland oder Radio Lora in der Schweiz. Ja, und wo natürlich schon aufgrund der Größe des Sendebetriebs völlig unterschiedliche Erfahrungen vorliegen. Also es ist ein Unterschied, ob feste Redaktionen da sind oder ob mehrere Kleingruppen, ob eine kleine Redaktion 1 Stunde Sendezeit pro Woche macht. Gut, von da aus, ja, zusätzlich war eben dann auch noch die Spannung zwischen den Ost- und West-Initiativen, die eben in jeweils unterschiedlichen politischen Realitäten senden. Also das war auch ganz klar, da waren auch unterschiedliche Anliegen von Gegenöffentlichkeit. Also während die Ost-Initiativen hauptsächlich, also ganz stark getrieben sind von der Idee, aufklären zu müssen über harte soziale Realitäten, die eben verschwiegen werden im herkömmlichen Medienapparat, ist eigentlich im Westen das eher so gewesen, dass es zwei Momente im Vordergrund standen. Einmal Medienzugang für verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu ermöglichen und eben die Frage, wie werden Inhalte gestaltet, gesendet. Also das ist ein ganz starker Schwerpunkt eigentlich dann auf dieser ästhetischen Frage von Radio lag und auch dann zu dem Ergebnis führte, dass hier also ein interessanter Punkt zum Weiterarbeiten ist, der sich konkretisiert hat in der Planung eines sogenannten Tonforums.
Ja.
Das ist auch zum Beispiel sich realisiert, dass jetzt ein neuer Sendeplatz bei Radio Dreieckland eingerichtet werden soll, weil zum Beispiel eben die Druckenradio machen, das heißt ja, dass die ihre Sendung produzieren, aber erstmal nicht senden können über Sender oder wie es in der ehemaligen DDR ist, dass sie dann zum Beispiel im Haus sind, unten ist ein Kaffee oder ein Jugendzentrum und oben im Speicher produzieren sie ihre Sendung und senden sie runter, dass die dringend das Bedürfnis geäußert haben, also für sich persönlich, dass sie ihre Sendungen mal über Sender laufen lassen können. Also auch emotional, dass das einfach wichtig ist, ne? Und dass das jetzt gemacht wird.
Also das heißt, dass hier demnächst auf Radio Dreieckland ein Sendeplatz zur Verfügung gestellt wird, wo eben Radioinitiativen, die bisher trocken senden, Gelegenheit haben, ihre Sendungen vorzustellen. Das kann man ja vielleicht auch mal als Anregung auch mal über den Äther bringen in eigener Sache, dass sich vielleicht auch Leute dieser Sache mal annehmen. Eine andere Anregung wäre vielleicht auch, das war vielleicht auch ein bisschen das Ergebnis, dass dieser Begriff Gegenöffentlichkeit, unter dem mal das ganze Treffen stattfand, im Grunde auch wohl nur eher oberflächlich diskutiert wurde und dann nochmal ein tieferes Hingucken und Diskutieren notwendig ist. Dass das auch eine Diskussion ist, die man vielleicht hier auch nochmal, vielleicht mal auf dem Debattenplatz in nächster Zukunft mal organisieren müsste. Das betrifft ja auch eigentlich unsere eigene Identität hier als Radio Dreieckland. Ja, es ist eigentlich, die Zeit schreitet eigentlich jetzt schon sehr voran. Vielleicht nur noch mal der Hinweis, dass der Termin steht, glaube ich, auch noch nicht fest. Demnächst diese Gegenöffentlichkeitsdebatte, die am vergangenen Freitag geführt wurde, auch noch mal hier über den Sender ausgestrahlt wird. Der Termin gibt es, glaube ich, noch nicht, wann das geschieht. Also diese Debatte ist ja mit aufgeschnitten worden, also mitgeschnitten
also
worden.
Also es gibt Schwierigkeiten, diese Debatte, so wie sie geführt wurde, zu senden. Das kann ich sagen, von daher bedarf es da noch einiger Schneiderei und Vorbereitung, um das Ganze sendefähig zu machen, dass man sich so anhören kann. Ich denke, das geht auf jeden Fall noch eine Weile.
Aha. Okay, vielleicht so viel als Information, dass es dann hier über den Sender dann gesagt wird, wann diese Debatte dann stattfindet. Und vielleicht kriegen wir ja nochmal eine eigene Debatte hin, die wir vielleicht dann führen werden über diesen Begriff Gegenöffentlichkeit. Ja, ich denke, wir lassen es erstmal dabei, dann danke ich euch, dass ihr jetzt gekommen seid zu so einer kleinen Nachbereitung.
Vielleicht noch einen Schlusssatz würde ich gerne machen, und ja, zwar von der Stimmung her, ich fand die Stimmung total gut und ich fand es also so als relativ neues Mitglied in RDL unheimlich schade, dass eigentlich wenig Interesse innerhalb von Radio Dreieckland war für diesen Kongress, und ein Dresdner Radiomacher, als er sich verabschiedet hat, hat gesagt, naja, jetzt haben wir ja wenigstens den Mythos Radio Dreieckland gesehen, aber jetzt ist für uns auch kein Mythos mehr.
Okay, das geht jetzt an die eigene Adresse. Das können sich vielleicht manche Leute an den Hut stecken oder diese Kritik mal sich durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich denke, machen wir weiter mit dem nächsten Beitrag. Oder ist die Zeit? Jealous sons will go tonight.
dass am vergangenen Wochenende hier auf dem Kreda-Gelände und in der alten Uni ein Treffen freier Radios aus dem deutschsprachigen Raum stattgefunden hat, dürften die meisten Hörerinnen und Hörer bereits mitbekommen haben. Einer der Gäste dieser Veranstaltung, vor allem für die Podiumsdiskussion am letzten Freitag eingeladen, war Oliver Tollmein, freier Journalist aus Hamburg, ehemaliger Redakteur der Taz und von Konkret. Auf den eher klassischen journalistischen Ansatz seiner Texte angesprochen, hat er eine recht einleuchtende Erklärung anzubieten.
Naja, ich denke, das ist ein ganz klassischer Hintergrund. Meine Eltern sind nämlich beide Journalisten und von daher war das für mich immer eine gute Möglichkeit, mein Geld zu verdienen. Und ich habe deswegen schon in der Schule freiberuflich für Lokalzeitungen gearbeitet. Die Westfälische Rundschau, Vollmetall und sowas. Aber ich denke, der interessantere als jetzt der biografische Hintergrund ist eben, dass ich, bevor ich angefangen habe, beim Ökotest-Magazin und bei der Taz Journalismus zu machen, dass ich erst 3 Jahre lang mein Geld bei sogenannten etablierten und bürgerlichen Medien verdient habe, beim Hessischen Rundfunk und beim Deutschlandfunk und WDR und der Süddeutschen Zeitung. Und ich denke, dass man dort eine ganze Menge an journalistischem Handwerk lernt, was also zumindest damals, Anfang der 80er Jahre, in den Alternativmedien nicht so vorhanden und nicht so beliebt war.
Darauf angesprochen, dass sich seine teilweise recht aufwendig recherchierten Berichte und Reportagen angenehm von vielen ganz vom Schreibtisch aus verfassten Zeitungstexten unterscheiden würden, gab er eine einschränkende Antwort.
Und wenn du jetzt sagst, also du findest es gut, dass ich Journalismus vor Ort mache und Reportagen und sowas, dann heißt das natürlich immer auch, dass das ein Journalismus ist, für den die Ressourcen vorhanden sein müssen. Mhm. Na, also ein Journalismus vor Ort kannst du nicht machen oder zumindest nur sehr selten machen, wenn du das sozusagen als Hobby machst und dich aus anderen Quellen ernähren musst. Und ich denke, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, die ja ziemlich viel mit dem zu tun hat, was in freien und Alternativmedienprojekten heute diskutiert wird, nämlich Professionalisierung.
Das Stichwort Professionalisierung linker Medien prägte dann auch den weiteren Verlauf der Diskussion. Ist es möglich, ein linkes Zeitungs- oder Radioprojekt zumindest teilweise auf ein ästhetisch und inhaltlich höheres Niveau zu heben, ohne dabei in Gefahr zu laufen, ebenso beliebig und leicht verdaulich zu werden wie die Hegemonialmedien? Oliver Tollmein bringt 2 Beispiele. Eines, das in Berlin angesiedelt und uns schon lange nicht mehr so nahe steht wie vormals. Und ein anderes, das uns da schon eher betrifft.
Wenn du dir die Geschichte der Taz mal genau anschaust, dann ist sie, glaube ich, von was anderem geprägt. Sie ist davon geprägt, dass in der Anfangszeit der Taz, in der Gründungsphase, in den ersten ein, zwei Produktionsjahren, die Debatte darüber, wie macht man eigentlich eine gute linke Tageszeitung, nie wirklich geführt worden ist. Sondern es gab unheimlich viele Tabus und Diskussionsverbote, zum Beispiel was eine Professionalisierung angeht. Und irgendwann war ein Punkt erreicht, wo man sagen musste, entweder wir machen jetzt dicht oder rapzapp, alle Grundsätze werden über Bord geschmissen.
Rupzupp, soweit das Interview mit Oliver Tollmein, wie es gestern Abend gelaufen ist. Für die Fortsetzung fehlt es hier in der Wiederholungssendung an Platz, aber das Interview wird in seiner ganzen Länge noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Fragt mich jetzt nicht, wann das genau ist. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Das ist einmal heute Abend, das ist Dienstag, der 13.10., die Volksküche. In der Fabrik Habsburger Straße, im Hinterhaus im 1. Stock, das Ganze beginnt wohl gegen 20 Uhr. Am Mittwoch gibt es eine Demonstration gegen türkische Militärpolitik und ihre Massaker in Kurdistan. Die Demonstration beginnt um 15 Uhr, Treffpunkt ist der Bertholdsbrunnen. Das war's für heute, das war die Wiederholung des gestrigen Tagesinfos von Radio Dreieckland.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.